True Athletes, True Talk, der Podcast des Deutschen Leichtathletikverbandes.
Und da sind wir auch schon wieder mit einer neuen Folge von True Athletes, True Talk. Mein heutiger Gast ist Dennis Almas. Ich glaube, die Leichtathletik-Fans kennen dich alle. Der Sprinter, der in diesem Jahr über 60 und über 100 Meter den deutschen Titel geholt hat. Völlig überraschend und genau aus diesem Grund haben wir uns jetzt hier zusammengeschaltet. Du bist per WhatsApp-Call zugeschaltet zu uns und unterhalten uns mal ein bisschen, was dich halt so bewegt abseits des Sports. Erstmal herzlich willkommen, Dennis Almas.
Hallo.
Ja, während Corona die Leichtathletik in diesem Jahr so ziemlich lahmgelegt hat, bist du dagegen ziemlich durchgestartet. Ich habe es gerade schon gesagt, deutscher Meister über 60 Meter, deutscher Meister über 100 Meter, eine Bestzeit von 10,08 Sekunden, wo auch ein Raunen durch ganz Deutschland gefühlt ging. Wie hast du dieses Jahr erlebt?
Boah, es war ein sehr, sehr turbulentes Jahr auf jeden Fall. Gerade 60 Meter in der Halle, da war das mit Corona auch noch relativ weit weg für uns alle. Und dann ging es halt Schlag auf Schlag mit Olympia-Absage und EM-Absage und Lockdown und mal trainieren können, mal nicht. Also es war schon ein sehr, sehr turbulentes Jahr, aber ich denke, das haben wir sehr gut genutzt und haben auch das Beste draus gemacht.
Hat sich auch dein Selbstbewusstsein in diesem Jahr ein bisschen verändert, dein Selbstbild so im Allgemeinen?
Ich denke schon, dass ich ein bisschen selbstbewusster geworden bin. Wir haben daran auch ein bisschen gearbeitet. Weil ich ja oft auch ein Typ bin, der eigentlich sehr, sehr hibbelig und sehr nervös oder auch sehr hektisch vor Wettkämpfen ist. Und dass ich auch in bestimmten Situationen einfach ruhiger bin und auf mein Können vertraue. Und deswegen denke ich schon, dass sich das alles ein bisschen verbessert hat.
Wenn du sagst, ihr habt daran gearbeitet, was war das konkret? Was habt ihr da gemacht?
Also viel geredet. Und eigentlich, dass dieser Gedanke im Kopf ist, okay, wir müssen eigentlich nur das umsetzen, was wir im Training immer üben und nicht versuchen, im Wettkampf irgendwas Besonderes zu machen, weil dann stehst du im Startblock und denkst, okay, jetzt versuche ich mich mal ein bisschen schneller zu bewegen oder ich versuche ein bisschen höher die Beine zu nehmen. Und eigentlich hat man das alles schon in sich drin, gerade auch durch das ganze Training und macht es dann eigentlich nicht besser, also man erhofft natürlich, dass es besser wird, aber es wird meistens schlechter. Und diesen Gedanken einfach rauszubekommen, einfach nur zu machen und umzusetzen und nicht an irgendwas Besonderes zu denken. Da haben wir sehr, sehr viele Gespräche geführt, ich mit meinen Trainern und natürlich auch viel Imitation im Training gemacht. Und das war, glaube ich, auch ein Schlüssel zum Erfolg.
Was du so beschreibst, das klingt ja erstmal so einfach, ne? Also einfach sich auf das zu konzentrieren, was du im Training immer machst, aber das dann im Training am Wettkampf umzusetzen, wenn die Nervosität und so weiter dazu kommt, das stelle ich mir dann doch nicht ganz so einfach vor. Wie lange hat dieser Prozess gedauert tatsächlich?
Der Prozess zieht sich, glaube ich, schon ein bisschen länger. Also das ist ja jetzt nicht so, dass von jetzt auf gleich ein Schalter umgelegt
genau.
wird, sondern es ist eher so ein schleichender Prozess. Und das halt auch immer wieder. Es war jetzt auch nicht, dass ich die ganze Saison gesagt habe, okay, jetzt kann ich das umsetzen, sondern es gab Wettkämpfe, da lief das besser und es gab Wettkämpfe, da lief das weniger gut. Und ich glaube, dieses Jahr ist halt einfach, dass es öfter gut lief, dass ich es öfter einfach umsetzen konnte. Und ich versuche das natürlich jetzt auch für die nächsten Jahre nochmal auszubauen.
In dein Selbstbild beziehst du ja auch selber immer so diesen Spitznamen Turbo bzw. Titeltürke. Inzwischen ja so mit ein. Das ist ja auch sogar schon ein Titel, der sich so manifestiert hat in der Szene. Also wenn man über dich spricht irgendwo, dann kommt ganz schnell dieses Stichwort, ach ja, der bezeichnet sich doch selber als Titeltürke. Mein politisch korrektes Ich stockt dann immer so ein bisschen, weil es so denkt so, ey, warte mal, wir reden hier über den deutschen Meister, ne? Also, aber was verbirgt sich denn für dich dahinter? Warum hast du das für dich so als Hashtag ja auch schon einfach manifestiert?
Es hat vor ein paar Jahren schon angefangen. Damals war ich noch in Sindelfing und von einem Kumpel von mir, Marvin Tischler, da hat sich der Hashtag irgendwie etabliert und ich habe den halt irgendwie übernommen und jetzt nach den deutschen Meisterschaften und allem wieder ausgekramt und dadurch hat er auch ein bisschen Status gewonnen und ich finde das eigentlich ganz schön, dass man so ein was Einzigartiges hat, was einen so ein bisschen ausmacht. Und wo du gerade von diesem politischen Ich gesprochen hast, also mich persönlich stört das überhaupt nicht. Also ich finde das schön, ich bin da stolz drauf, dass ich Türke mit, also Deutscher mit türkischem Migrationshintergrund bin und so erfolgreich in der Leichtathletik bin. Also ich finde, das ist schon was sehr, sehr Positives und würde das auch gar nicht so ins Negative ziehen.
Genau, du hattest gerade schon angesprochen, dein Vater hat den türkischen Hintergrund, deine Mutter ist Deutsche. Heimat, was ist das für dich selber?
Heimat ist ganz klar für mich Deutschland. Also mein Papa hat ja mittlerweile auch den deutschen Pass schon ein paar Jahre und ich bin hier aufgewachsen, ich habe hier meine ganzen Freunde, ich spreche auch kein Türkisch. Deshalb, also Heimat ist für mich auf jeden Fall Deutschland. Ich identifiziere mich auch als Deutscher und in die Türkei habe ich halt nur familiäre Verbindungen. Aber ansonsten ist für mich ganz klar Deutschland meine Heimat.
Mit deinem türkischen Hintergrund, du hast es gerade schon selber ganz kurz angedeutet, bist du ja in der deutschen Leichtathletik auch tatsächlich ein Exot, muss man eigentlich so sagen. Ne? Hast du da selber eine Erklärung für?
Mittlerweile so ein bisschen. Ich habe auch schon ein bisschen drüber nachgedacht, weil mir die Frage auch schon des Öfteren gestellt wurde. Ich glaube nämlich, es ist einfach in der türkischen Kultur vielleicht noch nicht so angekommen, diese Sportart. Also klar, es gibt auch ein paar Türken, die Leichtathletik machen. Die sind aber meistens jetzt nicht international so erfolgreich. Außer die halt irgendwie, ich nenne es jetzt mal, eingekauft worden sind.
Ja.
Also, ich glaube, bekanntestes Beispiel ist Ramil Guliev, 200 Meter Weltmeister von 2017. Und in Deutschland ist es halt auch so, dass es, glaube ich, auch viele türkischstämmige Familien gibt, die halt irgendwie finanziell nicht ganz so gut aufgestellt sind. Und der einfachste oder der beliebteste Weg, um viel Geld zu verdienen, ist einfach Profifußballer zu werden. Und ich glaube, das sieht man auch ganz gut, dass super viele türkischstämmige Fußball spielen wollen und Fußballprofi werden wollen. Und dass diese Sportart für die einfach noch nicht so präsent ist, dass man da auch sportliche Erfolge feiern kann, klar, aber dass man in der Leichtathletik nicht so reich wird wie im Profifußball, da, das wissen wir halt auch alle. Und in der Türkei, in der Kultur ist es halt auch, da gibt es halt auch nur den Fußball. Es ist jetzt nicht so, dass es nur in der Leichtathletik so ist, dass es keine Türken gibt, sondern ich glaube, dass es sportartenübergreifend, dass halt einfach die Vorzeigesportart ist, Fußball. Und gibt es nichts anderes. Und ich glaube auch für viele, viele türkische Väter gibt es nichts Schöneres als die Kinder irgendwie Fußball spielen zu sehen und Profifußballer zu werden. Und die Kinder versuchen, diesen Traum dann irgendwie auch zu füllen. Das ist halt auch irgendwie eine kulturelle Geschichte und ich glaube, dadurch ein bisschen zu erklären.
Was hat dich denn dann persönlich zur Leichtathletik gebracht? Also warum hast du diesen anderen untypischen Weg dann eingeschlagen?
Also ich habe ja auch lange Zeit Fußball gespielt, nicht gut, aber halt bei uns auf dem Dorf. Und es war halt auch immer super, super cool. Ich spiele auch immer noch gern Fußball. Ich habe super viele Freunde, die immer noch Fußball spielen. Aber irgendwann bin ich dann halt an den Punkt gekommen, okay, ich habe Leichtathletik parallel zum Fußball gemacht. Und im Fußball hat halt irgendwie so der Erfolg gefehlt und auch die Individualität, die gab es nicht so wirklich. Also du kannst ein super Spieler sein, aber der Rest der Mannschaft kann halt irgendeinen Fehler machen und dann verlierst du das Spiel und hast halt kein Erfolgserlebnis, obwohl du vielleicht ein super Spiel gemacht hast und zwei Tore geschossen hast oder sowas.
Ja.
Und in der Leichtathletik hatte ich halt in dem Alter schon einige Erfolgserlebnisse und mein damaliger Trainer meinte auch, dass ich ein bisschen talentiert sei und dass ich doch mal versuchen sollte, vielleicht mich auf die Leichtathletik zu konzentrieren. Und Fußball war halt auch irgendwann, also gerade in den unteren Ligen, da entwickelt sich das eher zu, okay, wir fahren zum Training, trinken zwei Kästen Bier und spielen ein bisschen Fußball und gehen dann nach Hause. Und das habe ich da irgendwie nicht so richtig gesehen. Also da hatte ich nicht so wirklich Bock drauf. Und dann kommt da noch dazu, dass auch in den unteren Ligen so sehr, sehr rabiat auch Fußball gespielt wird. Also auch ein ausschlaggebender Punkt war damals bei mir, dass ich in einem Spiel, also ich habe auf dem Flügel gespielt, den Ball an einem vorbei gelegt habe und der hat mich halt komplett in die Bande gecheckt, gegen so einen Metallpfosten und auf solche unnötigen Sachen hatte ich halt auch irgendwie keine Lust mehr. Also das hat mir dann auch ein bisschen den Spaß am Fußball genommen. Aber ich bereue jetzt auch den Schritt nicht, Leichtathlet geworden zu sein, sondern bin eher froh drüber.
Also wir auch, das kann ich nur so unterstreichen. Also von daher alles gut so gelaufen aus unserer Sicht. Lass uns deshalb auch direkt wieder den Schlenker zurück zur Leichtathletik schlagen. Es gibt ja so verrückte Berechnung, dass du in Braunschweig jetzt bei den deutschen Meisterschaften bei günstigeren Bedingungen, also ich glaube, da fließen da so Faktoren wie mehr Wind, die Bahn ist weicher auch als die in Weinheim, wo du deine Bestzeit gelaufen bist. Aber sprich, wenn diese Faktoren noch günstiger gewesen wären, hättest du unter 10 Sekunden laufen können in Braunschweig. Wie sehr nerven diese Fragen nach den 10 Sekunden?
Also die Fragen, die sind ja schon sehr, es sind sehr, sehr viele Fragen davon gekommen. Wann und ob und wo. Und ich glaube, darauf gibt es nicht so wirklich eine Antwort, weil ich habe selber ja nicht so wirklich damit gerechnet, dass es jetzt so, so gut läuft. Aber ich bin froh, dass es jetzt so gelaufen ist und ich lasse alles jetzt auf mich zukommen. Ich bin bisher ganz gut damit gefahren und so werde ich nächstes Jahr auch angehen. Versuche natürlich irgendwo so schnell wie möglich zu laufen, eigentlich immer. Und am Ende kommt dann die Zeit raus oder nicht, aber ich mache mir jetzt auch keinen Druck. Ich muss nächstes Jahr jetzt auf jeden Fall unter 10 laufen oder übernächstes Jahr. Oder ich glaube, das funktioniert nicht, weil man sich dann auch von außen zu sehr stressen lässt. Und das lasse ich mich einfach nicht. Also da auf die Frage, ob und wann, kommt immer eigentlich dieselbe Antwort. Wenn es soweit ist, dann passiert es. Wenn nicht, dann nicht. Und natürlich werde ich alles dafür tun, dass es irgendwann passiert, aber ich lasse mich überraschen.
Ja, wir uns auch sehr gerne. Du hast dein Umfeld gerade schon angesprochen, dass dir auch so die Grundlage halt eigentlich liefert für diese positive Entwicklung, die du in den letzten Jahren genommen hast. Seit 3 Jahren bist du jetzt in Leipzig und hast dort 3 Trainer und eine starke Trainingsgruppe um dich herum. Erzähl mal ganz kurz, wie dein Alltag dort konkret aussieht.
Mit allem drum und dran. Oh. Ja, also meistens haben wir Training am Tag. Oft ist Sven dabei, also 2-mal die Woche ist Sven dabei, der checkt uns von der Statik, ob alles passt.
Sven Knippels, nur ganz kurz zur Erklärung.
Genau, Sven Knippels. Mhm. Dann schaut er meistens im Kraftraum noch drüber. Sven ist sehr kraftaffin, ob wir die Übung richtig ausführen, und wir haben auch super detaillierte Kraftpläne auch von Sven ausgearbeitet. Und dass wir die auch richtig ausführen, da ist er schon sehr dahinter. Dann haben wir Alexander John, ehemaliger Hürdenläufer. Mit dem machen wir sehr viel technische Sachen, besprechen wir mit dem und sehr viel, also sehr viele Trainingseinheiten laufen mit Alex und Ronald zusammen. Und Alex ist super technikaffin. Das merkt man, dass der aus dem Hürdenlauf kommt, aus so einer, sag ich mal, technisch anspruchsvolleren Disziplin als nur gerade ausrennen. Und das kommt einem schon sehr, sehr zugute. Und dann halt noch die Trainingsgruppe. Das ist schon sehr, sehr ordentlich. Also ich glaube, wir haben mit das beste Niveau in Deutschland und auch so ein System, das halt einfach funktioniert mit Chiropraktor, 2 Trainern, einem Physio um die Ecke. Es läuft einfach sehr, sehr gut und ich glaube auch, die Konkurrenz belebt das Geschäft, gerade bei uns in der Trainingsgruppe. Wir profitieren alle von Stärken und Schwächen von den anderen und treiben uns so gegenseitig sehr, sehr gut an. Und ich denke jetzt auch, dass in den nächsten 1-2 Jahren dann noch 1-2 herausragende Leistungen aus unserer Trainingsgruppe kommen werden.
Ja, es ist auch, wenn ich das jetzt so als Außenstehende mal kurz sagen darf, irgendwie so ein Wir-Gefühl bei euch zu merken. Also sprich, wenn ich euch auf dem Platz im Wettkampf und so erlebe, dann seid ihr schon echt so ein Team. Also ihr seid natürlich Individualsportler, klar, aber man merkt irgendwie diese Dynamik, die aus eurer Gruppe halt so zu spüren ist.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist, also wir starten ja auch teilweise für unterschiedliche Vereine. Und aber trotzdem, wir haben ein sehr, sehr starkes Teamgefühl. Und jeder versucht natürlich besser zu werden, aber natürlich auch den anderen besser zu machen. Und bei uns in der Gruppe gibt es auch nicht so wirklich so eine Hierarchie. Ich stehe jetzt nicht hin und sage, hier, ich bin übrigens 10.08 gelaufen, bring mir mal meine Spikes und baue mir mal das und das auf, sondern wir begegnen alle uns auf Augenhöhe. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig, damit die Gruppe so funktioniert. Und sie funktioniert sehr, sehr gut. Und ja, also ich glaube, dieses Wir-Gefühl, das wir halt auch haben und auch vermitteln und nach außen tragen, das gibt es auch nicht so oft in Deutschland oder generell in der Leichtathletikwelt, weil es halt doch eine Individualsportart ist. Aber ich glaube, dieses Wir-Gefühl, das treibt uns auch mit am meisten voran und zeichnet uns auch so ein bisschen aus.
Ja. Wenn du jetzt so die letzten 3 Jahre in Leipzig so ein bisschen Revue passieren lässt, gibt es da so Punkte, wo du sagst, ja, das hat mich ziemlich geprägt und damit auch schlussendlich verändert?
Also ich denke auf jeden Fall, das erste Jahr in Leipzig hat mich mit am meisten geprägt. Ich bin Bestzeit gelaufen, Umzug in eine komplett andere Stadt, auf die andere Seite der Republik. Es war schon erstmal eine Riesenumstellung, dann komplett anderes Trainingssystem und das erste Mal, ich nenne es jetzt mal Profisport und nicht irgendwie Schule oder irgendwas nebenher. Und in dem Jahr hatte ich halt super, super viele Verletzungen und in dem Jahr habe ich sehr, sehr viel lernen müssen, auf meinen Körper zu hören und habe auch sehr viel mit Sven und Alex gearbeitet. Und das erste Jahr war eigentlich nur Fehlersuche, würde ich es jetzt einfach mal nennen, was ich die Jahre davor irgendwie falsch oder nicht 100% richtig gemacht habe. Und bin dann natürlich auch durch fehlende Leistung im Kader runtergestuft worden. Dadurch ist für mich auch Sporthilfe, also auch ein bisschen finanziell was weggebrochen. Und dann musste ich mich erstmal ein Jahr lang irgendwie über Wasser halten. Und das war auch erstmal eine Erfahrung, die mich auch doch geprägt hat. Und dass ich jetzt auch nicht alles für selbstverständlich halte und auch dankbar bin, dass es jetzt dafür so gut läuft. Also ist jetzt nicht so, dass ich der absolute Senkrechtstarter bin, sondern ich habe auch jetzt ein Jahr, ich sag jetzt mal salopp, Scheiße fressen musste. Und ja, aber ich glaube, dass die Erfahrung mich jetzt zu dem gemacht hat, der ich bin. Und ich glaube nicht, dass ich auf so viele Sachen so penibel achten würde, wenn ich die Erfahrung nicht gemacht hätte.
Wenn du jetzt gerade über diese harte Zeit sprichst, da fällt mir direkt das Stichwort wieder Sven Knipphals ein. Er ist also dein Trainer, aber halt auch ja in gewisser Weise halt auch so ein kleiner Wegbereiter, wenn man das so, so sagen darf. Ich glaube, wenn ich das richtig verfolgt habe, hat er dich ja dann mit dem VfL Wolfsburg in Kontakt gebracht, richtig?
Genau, also Sven war halt auch einer durch sein Chiropraktikstudium, der war halt auch sehr medizinaffin und hat auch sehr viele Fehler bei mir erkannt und versucht auszumerzen. Und dann gab es ja diese Herabstufung im Kader und dann bräuchte ich halt finanzielle Absicherung ein bisschen. Und dann hat er sich beim VfL für mich stark gemacht und da bin ich jetzt auch noch sehr, sehr dankbar für, weil ich weiß nicht, ob das so gelaufen wäre, wie es jetzt gelaufen ist, wenn das halt alles weggebrochen wäre, weil irgendwann muss man halt doch gucken, wo man bleibt. Und ich wäre, glaube ich, nicht der Erste gewesen, der mit Anfang 20 seine Karriere beenden musste, weil er sich finanziell jetzt einfach nicht mehr leisten konnte. Das wäre sehr, sehr schade gewesen, glaube ich. Auf jeden Fall hat der VfL auch einen großen Teil dazu beigetragen, dass ich weiterhin Sport machen konnte und am Ende halt auch zu meiner Leistung jetzt.
Was verbindest du abseits davon mit dem Verein? Also inwieweit sind da jetzt so in den letzten ja, 2-3 Jahren halt so Bande geknüpft worden?
Also anfangs war es noch nicht so eng verbandelt, wie es jetzt ist. Mittlerweile habe ich ein sehr, sehr gutes familiäres Verhältnis, auch zum kompletten Gesamtverein. Wir haben jetzt Kontakte zur Fußballabteilung geknüpft und also ist jetzt nicht mehr so, dass ich irgendein Außenstehender bin, der halt das Trikot trägt, sondern ich bin jetzt da auch schon sehr, sehr präsent, war auch des Öfteren schon vor Ort, habe ja auch schon mit den Fußballern zusammen trainiert. Also es ist schon, wir sind schon deutlich enger zusammengerückt. Das finde ich auch gut, so einen Verein zu haben, der auch irgendwie zeigt, okay, du bist jetzt wichtig für uns und auch dieses Familiäre und nicht, du bist jetzt irgendeine Nummer und hallo und schön, dass du da warst.
Ja, genau. Du hast es gerade schon kurz angesprochen, nach den deutschen Meisterschaften war das in diesem Jahr, glaube ich, da warst du zu Gast beim Training bei den Fußballern und bist dann auch gegen die gestartet und also beziehungsweise im Training gelaufen und konntest dort auch diese, ja, ich nenne es mal weit verbreitete Annahme unter Kreisliga-Kickern widerlegen, dass die schnellsten Fußballer ähnlich schnell seien wie die schnellsten Sprinter. Ne?
Ja.
Was können denn die Fußballer von dir lernen? Oder du umgekehrt vielleicht auch von den Fußballern?
Oh, schwierig. Es ist halt erstmal was komplett anderes. Es ist ja, die Fußballer müssen 90 Minuten lang rennen, ich im besten Fall nur 10 Sekunden. Lauftechnisch, klar, können sie ein bisschen was lernen. Ich glaube, den größten Unterschied, was mir jetzt in dem Training aufgefallen ist, ist vom Krafttraining, also die Fußballer, die machen gefühlt komplett anderes Krafttraining wie wir. Also wir machen ja sehr viel Olympic Weightlifting, nenne ich es jetzt mal, sehr viel mit freier Stange. Und die Fußballer machen, ich nenne es jetzt mal Athletiktraining hauptsächlich und Stabilisationstraining, einfach weil sie es halt auch brauchen, also gerade Fußgelenk, Stabilisationsübungen, das brauchen wir jetzt nicht so super wie die Fußballer, die halt auf Rasen spielen und wo die Gefahr halt auch besteht, dass man umknicken könnte. oder beziehungsweise die Gefahr deutlich höher ist. Ja, solche Sachen, was ich von den Fußballern lernen kann, ist, glaube ich, dass viele auch die Mentalität haben, irgendwie besser zu werden und auch sehr viel für den Sport auch machen. Aber klar gibt es natürlich auch welche, die kommen zum Training und gehen wieder und dann war es das für die. Aber sind nicht alle so. Und auch die Trainer und die Athletiktrainer, die geben sich schon sehr, sehr viel Mühe. Und ja, so, und gerade dieses ganze System drumherum mit Regenerationsmaßnahmen und alles, ich glaube, da könnte sich die Leichtathletik schon noch eine Scheibe abschneiden, aber das liegt halt hauptsächlich, glaube ich, auch an einem entscheidenden Faktor, und das ist halt einfach das Geld. Also die sind da ausgestattet, also wenn irgendein Schutzpunkt sowas hätte, das wäre grandios, aber leider fehlt das in der Leichtathletik so ein bisschen.
Du hast die Mentalitätsfrage gerade auch schon so ein bisschen angesprochen, also dass das natürlich auch immer mit zum Erfolg dazugehört. Bei dir war es jetzt ja auch so, wenn wir auf deine Jugend schauen, da warst du, klar, immer mit dabei vorne, warst auch Teil der Nationalstaffel, aber nie der überragende Sprinter. Ich hoffe, das darf ich so sagen.
Ja, auf jeden Fall darf ich das so sagen.
Gut. Was hat dich trotzdem bei der Leichtathletik gehalten? Also das muss ja auch ein Mentalitätsding sein, ne?
Ja, also mir hat die Leichtathletik schon seit Beginn an einfach super, super viel Spaß gemacht. Und in Sindelfingen hatte ich damals schon eine Gruppe, also ich bin damals nach Sindelfingen mit den Öffentlichen gefahren, immer eine Stunde hin, eine Stunde zurück. Saß gefühlt nur im Bus, aber ich hatte eine super Trainingsgruppe. Es hat mir super viel Spaß gemacht, mit denen einfach zu trainieren. Und den Spaß, den habe ich einfach nie verloren. Und gerade in der Jugend auch, also ich habe ja, für mich war das schon ein Riesenerfolg, irgendwie mal mit der U20 Staffel als Ersatz mitzufahren. Also das hat mich dann halt irgendwie motiviert. Ich war nie irgendwie der Schnellste einzeln, weil ich halt auch diese Blockade irgendwie im Kopf hatte mit, okay, ich muss im Wettkampf was Besonderes machen, und habe nie so wirklich das abrufen können, was ich kann. Aber sobald ich ein Staffelholz in der Hand hatte, dann war das irgendwie anders. Also dann konnte ich irgendwie mehr und irgendwie schneller und irgendwie besser. Und das hat halt auch der damalige Jugendbundestrainer und jetzt Männerbundestrainer Jörg Möckel gesehen.
Genau.
Und mich dann halt auch immer eingeladen, auch wenn ich jetzt nicht unter den besten vier war, aber einfach, okay, wusste, der kann einigermaßen Staffel laufen. Das kommt auch den Sindelfingern ein bisschen zugute, dass ich da sehr, sehr viel Staffel geübt habe, was halt auch viele in der Jugend nicht machen konnten. Und halt auch einfach deutlich besser in der Staffel als im Einzelnen war. Und das hat mir auch so ein bisschen angespornt, einfach nicht nachzugeben, weil ich einfach weiß, okay, es geht ja. So mit Staffelholz geht's ja, und ohne geht's halt noch nicht. Und das braucht halt vielleicht einfach ein bisschen. Und irgendwann hat es dann halt auch geklappt. Und das hat mich dann auch dabei gehalten.
Es gibt ja auch diesen schönen Satz von Jörg Möckel, du hast ihn gerade angesprochen, damals noch für die Jugend zuständig. Und da hat er gesagt, dem Dennis, dem kannst du einen Staffelstab in die Hand geben, selbst wenn er nur eine 10-7 stehen hat mit Staffelstab in der Hand, läuft er dann eine 10-4. Ist das so dieses Teamgefüge vielleicht, was dich auch zusätzlich pusht, was du jetzt ja auch in Leipzig in deiner Trainingsgruppe eigentlich Tag für Tag erlebst?
Ja, also bestimmt auch, und auch eine gewisse Mitverantwortung, weil am Ende steht man ja im Startblock und rennt für sich alleine, und dann, wenn dann einer angerannt kommt und du stehst da und so, okay, der kommt jetzt an, das muss jetzt klappen, und du musst den Stab nochmal weitergeben. Das ist dann schon nochmal eine andere Drucksituation als alleine 100 Meter. Ich sag mal, wenn du da irgendwas falsch machst, dann leiden nicht drei andere noch drunter. Das hat mich irgendwie so ein bisschen beflügelt, diese Drucksituation. Und auch jetzt im Verlauf, jetzt auch dieses Jahr, so diese Drucksituation, die haben mich eher beflügelt als irgendwie meine Leistung gemindert, hatte ich jetzt auch das Gefühl. Und vielleicht hat mir das im Einzelnen auch so ein bisschen gefehlt. Ja, also das mit dem Staffelstab, das unterschreibe ich so von Jörg. Also
ja, hat man ja auch in deinen Staffeleinsätzen dann immer wieder gesehen, dass er da durchaus recht hatte. Der Übergang zur Jugend, also beziehungsweise von der Jugend dann zu den Aktiven, der ging dafür dann ja recht gut, wenn man das mal so sagen will. Weil deine erste Medaille bei den Männern war dann gleich eine goldene, jetzt in der Halle, und dann in der Freiluftsaison, die natürlich ein bisschen anders ablief in diesem Jahr, als wir es uns erhofft haben, hast du dann gleich die nächste Goldmedaille geholt. Du hast gerade angesprochen, dass der Schlüssel zum Erfolg so ein bisschen die Gespräche mit deinen Trainern über die Einstellung zum Wettkampf und so. Wenn du jetzt so überlegst im Vergleich zu vor ein, zwei Jahren, sage ich jetzt mal? Welche Routinen hast du dir da vor dem Wettkampf so erarbeitet? Also wie gehst du jetzt mit der Anspannung vor dem Wettkampf um?
Also Routinen vom Wettkampf erstmal, ich habe meine Ernährung komplett umgestellt. Ich ernähre mich komplett anders vom Wettkampf, beziehungsweise generell komplett anders eigentlich. Und irgendwie schaffe ich es jetzt mittlerweile beim Wettkampf alles auszublenden, gerade auch bei Deutschen. Also wenn ich weiß, wann ich Wettkampf habe, ich weiß, wann ich laufen muss, ich kriege aber auch nichts mit. Also ich muss mir am nächsten Tag immer erstmal irgendwie online die Ergebnisse zusammensuchen, wer irgendwie was gewonnen hat, weil ich bin so im Tunnel, also ich bekomme wirklich gar nichts mehr mit. Und ich glaube, das ist auch ganz gut so, dass ich mich da nicht so stressen lasse von anderen und von anderen Leistungen, sondern mich auf mich selber konzentriere und auch das mittlerweile auch kann und mich nicht ablenken lasse. Ja, das ist so das Wichtigste vom Wettkampf.
Funktioniert das automatisch bei dir, dass du dann wie in so einem Tunnel bist oder hast du da irgendwelche, Tricks, Kniffe, dass du vorher meditierst oder irgendwelche Reize dich in diese Situation dann halt so bringen oder ist das so ein Automatismus inzwischen?
Also ein bisschen Automatismus und ein bisschen, also ich glaube dieser Stress irgendwie von außen, also gerade bei größeren Wettkämpfen, dass es mich in so einen Tunnel einfach presst, dass ich mich von nichts irgendwie beeinflussen lässt, was eher auch gut ist.
Voll, ja.
Bei kleineren Wettkämpfen, sag ich mal, ist das Problem größer, so dann ist man doch ein bisschen, ich nenne es jetzt mal unfokussierter als bei größeren, da ist man dann doch mehr im Tunnel drin, aber ich sag mal, am Ende kommt es ja da drauf an, zu performen und das läuft da ganz gut aktuell.
Mhm. Stichwort Ernährung, die du gerade schon angerissen hast, was hast du denn da genau grundlegend geändert?
Sehr, sehr viel, also gefühlt habe ich früher alles gegessen, was ich in die Hand bekommen habe, war auch früher, das kann ich jetzt auch ehrlich sagen, 2017 war ich einmal die Woche mindestens bei Burger King und irgendwie hat es mein Körper mitgemacht, aber irgendwann war dann halt auch, du machst doch Profisport, vielleicht sollte man sich dann auch irgendwie professioneller ernähren und nicht einfach das essen, worauf man Lust hatte. Und haben daraufhin so einen Nahrungsmittelunverträglichkeitstest gemacht und dann einige Sachen halt auch aus meiner Ernährung rausgeschmissen und ersetzt. Halt auch ganz stupide Dinge, zum Beispiel Kuhmilch. Das ist jetzt so ein Beispiel. Ich habe früher immer irgendwie Müsli zum Frühstück gegessen. Ist ja an sich auch gesund, aber wenn du halt dein Körper nicht gut auf Kuhmilch reagiert, so, und dann halt eigentlich ein Joghurt isst und der eigentlich gut tun sollte und dein Körper eigentlich damit nicht umgehen kann, ist immer schlecht. Oder man trinkt einen Proteinshake aus Molkeprotein, also auch quasi Kuhmilch, derselbe Effekt. Und das halt, also ich habe das nicht bemerkt, also ich habe jetzt nicht diese typischen Laktoseintoleranzerscheinungen gehabt, sondern der Körper hat einfach irgendwie schlecht oder falsch drauf reagiert. Und dann haben wir das rausgeschmissen, unter anderem halt auch solche Geschichten. Und das hat ein bisschen gedauert, aber der Körper hat dann irgendwie adaptiert und ja, die Leistung hat dann für sich gesprochen. Ich war nicht mehr so erschöpft irgendwie, ich hatte mehr Energie, ich konnte besser schlafen. Also es hat sich alles schon zum Besseren geändert.
Das ist spannend, ja.
Ja, und darauf habe ich halt früher nie geachtet. Und da ich jetzt einfach merke, okay, es funktioniert, wenn man sich auf diese Sachen konzentriert, versuche ich das natürlich auch so gut wie möglich umzusetzen. Klar, es geht nicht immer. Man kann nicht immer wie zu Hause essen, wenn man irgendwo auf Wettkampf ist und im Hotel gibt es halt nur das und das. Dann muss man sich halt erstmal irgendwie selber eindecken oder ein bisschen was anderes versuchen. Aber das hat bisher ganz gut funktioniert. Und das werde ich auch weiterhin beibehalten.
Wie schwer ist dir damals die Umstellung gefallen?
Sehr schwer, sehr schwer. Also man ist ja irgendwie schon in so einem Trott drin, okay, man steht morgens auf, macht sich sein Müsli und dann halt mal was komplett anderes zu frühstücken. Also Sven ist auch sehr, ich nenne es jetzt mal extrem in solchen Geschichten. Ich esse ja sehr viel Protein und sehr viel fettig, auch zum Frühstück. Und dann gibt es halt auch mal morgens irgendwie Steak mit Nüssen oder Lachs mit Avocado. Und
zum Frühstück?
Zum Frühstück, ja. Das ist wow. Also sehr, sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Und klar gibt es da so ein paar Sachen, also zum Beispiel Steak mit Nüssen. Sven hat immer Steak mit Nüssen gefrühstückt gefühlt. Das kann ich nicht. Also da muss ich mich wirklich quälen. Aber ich habe dann so ein paar Sachen gefunden, die ich morgens essen kann, ganz gemütlich und nicht mehr aufzwingen muss. Was, glaube ich, auch ganz wichtig ist, dass diese Ernährung nicht auf Zwang passiert, sondern einfach das ist, was einem gut tut und was man auch ohne irgendwie Zwänge zu sich nehmen kann.
Auf jeden Fall.
Und dann habe ich ein paar Sachen ausprobiert, ein paar Sachen beibehalten, ein paar Sachen direkt wieder rausgeschmissen, weil es halt einfach nicht ging. Und so läuft jetzt die Ernährung. Aber es war schon erstmal eine harte Umstellung.
Ja, das glaube ich. Magst du verraten, was du jetzt zum Frühstück so zu dir nimmst? Weil Steak mit Nüssen finde ich in der Tat auch echt ein Knaller.
Also Steak mit Nüssen habe ich schon probiert, aber das geht nicht. Also
okay.
Mittlerweile geht Lachs, geht morgens schon ganz gut. Hackfleisch geht auch ganz gut morgens. Und ansonsten auch viel einfach irgendwie, es gibt da so Joghurt-Alternativen mit irgendwie Nüssen und noch einen Proteinshake dazu oder Proteinpulver mit reingemixt. Solche Geschichten. Also super proteinhaltig, super fetthaltig. Genau, und dann den ganzen Tag so hin und abends dann Kohlenhydrate, aber halt auch keine Nudeln, kein Gluten. Ja, sondern irgendwie Kartoffeln, Reis, Süßkartoffeln. Gibt ja genug Auswahl, genug Alternativen auch.
Spannend, total interessant, auf jeden Fall. Ich glaube, der Schlafrhythmus war auch noch so ein Thema, was ihr angepackt habt und ein bisschen optimiert habt, oder?
Ja, Schlaf haben wir auch optimiert. Also wir haben ja mit als erstes in diesem Athlete Monitoring, was der DLV macht,
genau.
Waren wir drin. Wir waren, glaube ich, sogar in der Testphase drin. Und das ist schon interessant zu sehen. Also ich habe mir jetzt auch deswegen so eine Pulsuhr gekauft, zu sehen, wie tief man schläft und das alles zu messen und dann einzutragen und dann zu verfolgen und dann daraus auch Schlüsse zu ziehen. Okay, wenn ich jetzt eine super erhöhte Herzfrequenz habe oder wenn ich einfach mal schlecht geschlafen habe, warum auch immer, Stress wegen Schule oder familiär, gibt ja genug Faktoren.
Klar.
Dann einfach eine Trainingseinheit auch anzupassen und mal vielleicht eine Serie weniger zu machen oder mal einen kompletten Tag Pause zu machen. Das war auch, glaube ich, sehr, sehr gut, dass man so eine gewisse Messbarkeit von der Erholung hat, weil im Schlaf ist die beste Regeneration und wenn die halt wegfällt, dann muss man das alles ein bisschen anpassen. Und wir versuchen auch, früh ins Bett zu gehen, also so gegen 10 meistens, und so zwischen 8 bis 10 Stunden zu schlafen, um einfach optimal zu regenerieren.
Wenn du das so beschreibst, da finde ich, da merkt man dann immer direkt, dass das halt ein Fulltime-Job ist, ne? Also man sieht, ja, so böse gesagt, die Sprinter sind vielleicht so 2 Stunden auf der Bahn, aber die 22 Stunden abseits der Bahn, die sind halt doch echt entscheidend, ne? Also solche Faktoren, ja. Schlafrhythmus, Ernährung, Regeneration und so weiter und so fort, das fließt ja im Prinzip alles mit in deine Leistung dann halt auch direkt wieder mit ein.
Ja, absoluter Fulltime-Job. Es gibt halt auch super viel Verzicht.
Inwieweit sind denn so Sachen wie bewusste Pausen nehmen, chillen oder auch mal Playstation spielen, wie weit gehört das mit zu deinem Alltag?
Naja, die Ablenkung gehört schon dazu, finde ich. Also gerade, also jetzt in der Vorbereitung, ich glaube, dann ist man meistens eh zu tot, um irgendwas zu machen. Also mir geht es zumindest oft so. Aber in der Wettkampfphase oder in anderen Trainingsphasen ist es halt super wichtig zu regenerieren und dem Körper auch die Zeit zu geben. Und wenn ich halt einfach eine harte Einheit oder einen harten Wettkampf hinter mir hatte, dann gehört es halt auch einfach dazu, mal sich einen Tag lang aufs Sofa zu legen und vielleicht einen Film zu gucken und ein bisschen Playstation zu spielen und vielleicht mal spazieren zu gehen, aber mehr muss man nicht machen. Also wenn man die Form hat in der Wettkampfphase, dann kommt es eigentlich nur darauf an, gesund zu bleiben, fit zu bleiben, den Fokus wieder hochzufahren. Das war auch dieses Jahr ein sehr, sehr großer Faktor bei mir, weil diese 10.08 dann doch überraschend war in Weinheim, eine Woche von Deutschen. Und dann war einfach nur das große Ziel, okay, wir müssen es schaffen, dass ich in der Wahl nicht so tot bin, dass ich am nächsten Samstag wieder schnell rennen kann. Und ich habe in der Woche gefühlt gar nichts trainiert.
Okay.
Und war super viel spazieren, super viel, also eigentlich nur geschaut, dass diese nervale Belastung nicht so hoch wird, sondern dass man einfach entspannen kann und sich aufs Wochenende fokussiert. Und das haben wir sehr, sehr gut hinbekommen, weil normalerweise braucht das Nervensystem so ungefähr 10 Tage, bis es wieder voll da ist. Und wir haben das geschafft, jetzt in 7 Tagen wieder voll hochzufahren. Und das war schon eine Riesenleistung von uns. Und auch wieder, dann kommt wieder Sven und Alex. Ohne die Hilfe von denen wäre das, glaube ich, auch nicht möglich gewesen, weil es sind halt mehrere Sachen, die ich dann ausprobiert habe, um das Nervensystem wieder runterzufahren. Und die haben dann halt einfach ganz gut funktioniert. Habe natürlich nicht alles gemacht, aber ein paar Sachen, die ich für gut gehalten habe, auch so umgesetzt. Und das hat dann, wie man gesehen hat, auch super funktioniert.
Hast du verraten, was das für Sachen waren, die da gut funktioniert haben?
Also ganz, ganz, ganz einfache Sachen. Also Sven hat sehr verrückte Sachen vorgeschlagen und ich habe dann auch mit ihm ein bisschen diskutiert. Und dann war das einfach so, okay, man geht mal ein bisschen spazieren im Grün, man liest mal mehr, man guckt weniger Fernseher, man guckt weniger aufs Handy, so ganz stupide Sachen einfach, die dann einfach auch stressen. Ich sag mal so, das Smartphone ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr großer Stressfaktor, auch bei mir. Ich glaube, jeder guckt gefühlt 1 Million Mal am Tag aufs Handy. Und wenn man das halt einfach des Öfteren zur Seite legt, dass es dann halt auch ein weniger stressender Faktor ist. Und diese ganzen Faktoren einfach auszublenden oder zu reduzieren, tut auch einfach mal ganz gut.
Absolut, ich glaube, das kann jeder so unterschreiben. Ja, sehr spannend, was ihr da alles so mit einfließen lasst. Nächstes Jahr steht jetzt ja dann hoffentlich stehen die Olympischen Spiele an. Ist Olympia so ein Traum, der dich schon lange begleitet oder hat sich das erst so für dich entwickelt?
Nee, also ich denke, Olympische Spiele ist ein Traum, den jeder hat, der mal mit der Leichtathletik anfängt. Genauso wie es ist, wenn du anfängst, Fußball zu spielen, dann möchtest du Fußballprofi werden und mal in der Nationalmannschaft spielen. Und so ist es bei der Leichtathletik mit Olympischen Spielen. Also wenn man den Erfolg hat, dann möchte man da auf jeden Fall mal gewesen sein und auch nicht als Zuschauer, sondern im besten Fall auch eine super Leistung abliefern vor Ort. Stand jetzt finden die Olympischen Spiele für mich statt, Zeitpunkt steht. Und jetzt im Alltag ist es ja natürlich jetzt nochmal ein bisschen schwieriger geworden mit dem zweiten Lockdown, aber wir sind ja zum Glück in Chiembaum und können diese Blase so ein bisschen nutzen und relativ normal trainieren. Und wir bereiten uns auf den Tag vor und er wird stattfinden. Und davon gehen alle fest aus, das treibt uns alle an und darauf arbeiten wir auch hin. Und das ist, glaube ich, auch ein sehr großer Motivationsfaktor, jetzt auch durch diese kalte Jahreszeit. Trainingslager fallen ja auch weg, normalerweise sind wir jetzt in der Sonne. Und sowas treibt dann noch auch an, gerade nach so einer Saison, im Hintergrund zu wissen, okay, man kann vielleicht auch eine Einzelnorm rennen. Und dafür möchte ich alles geben, ob das jetzt in Chiembaum ist oder auf Teneriffa, ist erstmal egal. Wir geben 110% und am Ende möchten wir am besten alle aus meiner Trainingsgruppe in Tokio stehen. Und so ist das Gefühl auch in der Trainingsgruppe. Also so wird auch trainiert. Also wir haben aktuell ist es wirklich trotz Corona und schlechtem Wetter und keiner Sonne, also super, super motivierte Trainingsgruppe. Alle arbeiten extrem hart und das kommt allen auch sehr zugute.
Super, das klingt sehr schön. Wenn wir jetzt mal einen ganz kurzen Schritt zurückgehen vom Sport, welchen Traum möchtest du dir so in deinem Leben mal erfüllen?
Schwierig. Also klar, irgendwie möchte ich noch, also während der sportlichen Laufbahn noch einen Studienabschluss machen. Das ist mir ganz wichtig. Und ich glaube, einfach so ein paar Benefits erfüllen, die man auch durch den Sport einfach hat. Super viele Länder einfach bereisen, super viele Leute kennenlernen. Das ist ja, sag ich mal, nicht das Hauptding vom Sport, sondern das passiert halt einfach durch die ganzen internationalen Einsätze und alles. Das möchte ich so weit wie möglich genießen. Ich möchte gesund bleiben. Ich möchte nicht als körperliches Wrack enden nach meiner sportlichen Karriere. Und ich möchte zurückblicken und irgendwie sagen, okay, ich habe alles gegeben, um schnell zu laufen. Das hat funktioniert und dann steht halt die Zeit und nicht sagen, hätte, Fahrradkette, sondern ja, sowas halt.
Das klingt alles sehr, sehr gut. Wir freuen uns, dich ein Stück weit begleiten zu dürfen. Zum Abschluss habe ich aber auch noch 3 Fanfragen,
ja,
die unsere Community so an dich hatte. Wir haben ja auf Instagram dazu aufgerufen, dir auch ein paar Fragen zu stellen und da ist auch richtig viel Rücklauf gekommen und ich habe mir mal 3 Fragen so rausgepickt, so exemplarisch, die ich dir ganz gerne noch stellen möchte. Die erste Frage, die auch tatsächlich häufiger kam, wie war das in der Diamond League zu laufen?
Sehr, sehr verrückt. Vor allem, weil man, sag ich mal, ein Jahr vorher noch im Fernsehen geguckt hat bei der Diamond League und dann ist man auf einmal vor Ort und gerade das erste Mal in Monaco, das war schon sehr aufregend. War jetzt nicht meine Paradestrecke, die 200 Meter.
Aber war stark.
Ja, dafür war es schon, also ich war schon sehr, sehr zufrieden. Aber es ist dann doch was sehr Verrücktes, die ganzen Leute, die man sonst nur im Fernsehen sieht, im Hotel zu sehen und gegen die zu rennen und auf dem Warmachplatz. Ich war ja auch bei den Männern noch nicht dabei international, deswegen war das für mich auch erstmal was Besonderes. Aber in Monaco war ganz geil, die Atmosphäre war super, waren ein paar Leute im Stadion, das Stadion war komplett neu, also Und in Rom war halt hinten raus an der Saison, das war auch nochmal ein Erlebnis. Ich bin ein bisschen langsamer gelaufen, als ich mir erhofft habe, aber es war mir dann auch relativ egal am Ende der Saison. Hab das alles mitgenommen, hab das alles genossen. Aber es war auf jeden Fall ein super Ereignis und ich hoffe natürlich, dass ich noch ein paar Mal die Möglichkeit bekomme, bei der Diamond League zu rennen.
Wie gehst du mit der Situation um, nicht 100% zu wissen, wann der nächste Wettkampf sein wird?
Ich gehe mit der Situation relativ entspannt um. Also das haben wir ja auch beim ersten Lockdown so gemacht. Wir haben halt einfach normal weiter trainiert. Irgendwann geht's weiter. Davon gehe ich auch aus. Ob mit oder ohne Zuschauer erstmal. Und ich glaube, das nimmt auch so ein bisschen den Druck. Okay, ich muss jetzt an dem und dem Tag fit sein, weil dann ist mein erster Wettkampf. Sondern man trainiert halt und versucht, sich bestmöglichst vorzubereiten. Und am Ende kriegt man dann so peu à peu mit, okay, da und dann gehen die Wettkämpfe los. Und man hat nicht so diesen super Stress, okay, da ist der erste Wettkampf und hier. Und also ich finde das nicht super negativ.
Zum Schluss kam noch eine Frage, die finde ich etwas was Philosophisches. Und zwar die Frage, wie siehst du die Leichtathletik in 20 Jahren?
Boah, das ist eine gute Frage. Die Leichtathletik ist ja gerade so, also auch im Wandel, also die wollen ja die Leichtathletik ein bisschen interessanter machen, ein bisschen mehr aus dem Stadion heraustragen. Vielleicht wird das nochmal ein bisschen mehr umgesetzt, dass die Leichtathletik einfach in die Welt hineingetragen wird und nicht nur im Stadion gehalten wird. Und vielleicht wird auch das Dopingsystem ein bisschen verschärft und es gibt weniger Leute, die dopen können und alles. Und vielleicht wird die Leichtathletik auch dadurch ein bisschen attraktiver, dass man weiß, okay, das sind alles saubere Sportler und nicht, okay, die vorne mitrennen, die sind eh voll.
Herzlichen Dank, Dennis Almas. Ich hab's gedacht.